بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كربنا ويسر أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وألف بين قلوبنا، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد آمين، وعود لما بدأناه. فما زلنا مع شرح لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 45. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten, all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nämlich für den Islam, so sehen wir uns wieder nach einer längeren Abwesenheit. Und wir sind immer noch bei unserer segensreichen Vortragsreihe bezüglich der Überbringung der koranischen Botschaft. Und wir sind angekommen beim Vortrag Nummer 45 dieser segensreichen Vortragsreihe. Und zu Anfang des Vortrags begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق. فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع مسألة عرضها السائل على مصنف الرسالة. كانت المسألة: كيف أجدد ديني؟ وكلنا هذا السائل. فأجاب المصنف رحمه الله تعالى سائله فقال: سل نفسك سؤالين. السؤال الأول: يا نفس، هل تعرفين الله؟ السؤال الثاني: يا نفس، هل تعرفين القرآن؟ فإن كانت الإجابة بنعم، عندها تستطيع أن تجدد دينك، لأن من عرف الله وعرف القرآن جدد دينه. ولذلك بدأ المصنف يعرف بالقرآن، وبعد أن عرفنا بالقرآن لأنه السبيل لمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، بدأ يعرفنا بالله تعالى. وكان أول سبيل لمعرفة الله أن تعلم أنك عبد، أنك مخلوق، وأن الخالق هو الله عز وجل. بدأنا نتكلم عن قضية الخلق، خلق السماوات والأراضين، خلق الإنسان، ورأينا المراحل التي تمت على أساسها قضية الخلق، في الكون والإنسان، وقلنا عشان نتعلم أمرين: الأول الصبر والحلم وعدم العجلة، الثاني التدرج في شأننا كله. ودللنا على ذلك بمراحل الدعوة. وحتى نختصر، فبعد أن بينا مراحل التدريج في الدعوة إلى الله عز وجل من خلال هدي النبي عليه الصلاة والتسليم، بدأنا نقف مع قضية أنك مخلوق وأن الخالق هو الله، ودي بداية تحقيق العبدية لله. فذكرنا الكثير من الآيات التي تدل على أنك مخلوق وأن الخالق هو الله، وبينا عظمة الخالق جل جلاله. وفي هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا.
Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch, wie wir in der Einführung erwähnt haben, bei der Vortragsreihe bezüglich dieses kleines Büchlein des Scheiches Farid al-Ansari, möge Allah azza wa jal seiner Seele barmherzig sein. Wir haben darüber geredet, und dass man wie bei jedem Vortrag, dass wir eine kurze Zusammenfassung machen, dass man eventuell das, was vielleicht in Vergessenheit geraten ist oder ähnliches, dass man sich das wieder in Erinnerung ruft. Wir haben gesagt, dass der Autor, beziehungsweise dass dem Autor eine Frage gestellt worden ist, wie man seinen Iman erneuern kann. Wie man seinen Iman erneuern kann. Und dann hat dieser Autor dem Fragenden gesagt, damit du deinen Iman erneuerst, beziehungsweise deine Religion erfrischst, auffrischst, ist es wichtig, dass du dir selbst zwei Fragen stellst. Die erste Frage: Ja, Nefs, kennst du den Koran? Und ja, Nefs, kennst du Allah? Wir haben gesagt, dass es wichtig ist, dass man Kenntnis über den Koran hat, um dann im Endeffekt Kenntnis von Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Weil, wie wir mehrmals erwähnt haben, ist es falsch, wenn man sagt, ich habe Allah mit meinem bloßen Verstand erkannt. Natürlich hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen gewisse Wegweiser gegeben, um Allah subhanahu wa ta'ala zu erkennen, unter anderem den Verstand. Allerdings ist es wichtig, dass man Allah azza wa jal so kennenlernt, wie er sie selbst im Koran beschrieben hat und wie er es uns im Koran beigebracht hat. Deswegen ist es wichtig, dass man Kenntnis über den Koran hat. Nachdem man die Kenntnis angeeignet hat im Koran, dann kommt man zu der Erkenntnis, beziehungsweise dann kommt man zur zweiten Frage, dass man sich die Frage stellt, ja, Nafs, yani indem du dich selbst ansprichst, indem du mit dir selbst im Clinch bist, dass du dir selbst diese Frage stellst und sagst, ja, Nafs, kennst du Allah? Und wenn du dann die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala durch den Koran erlangt hast, dann wird dir ganz schnell bewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Lenker, der Herrscher, der Schöpfer allen Seins ist und dass du ein Geschöpf bist. Und dass du ein Geschöpf bist, wie wir erwähnt haben, in Surat al-Mu'minun, in dem Allah subhanahu wa ta'ala erstens über die Erschaffung von Adam a.s., aber auch über die Erschaffung der Nachkommenschaft Adams a.s. spricht, wie die Erschaffung des Menschen stattgefunden hat. Und dann stellt man sich diese Frage, und das ist eine berechtigte Frage: Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen in diesen Marahil, in diesen Etappenweise erschaffen, wenn doch Allah subhanahu, oder obwohl doch Allah subhanahu wa ta'ala in der Lage ist, dass er zu einer Sache sagt, sei und sie wird? Und wir haben gesagt, dass uns Allah subhanahu wa ta'ala yani gewisse Dinge beibringen möchte, unter anderem, dass man sich diese Methodologie aneignet, dass man gewisse Dinge in Etappen zu machen hat. Genauso wie die Da'wah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Da'wah angefangen hat zuerst im Geheimen, yani zuerst hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn vorbereitet für die Offenbarung, dann die Da'wah im Geheimen, die Nahestehenden, die Weitestehenden und dann die Da'wah offenkundig, die Hijra und so weiter und so fort. Dies, damit uns Allah subhanahu wa ta'ala und damit wir es auch aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entnehmen, dass man gewisse Dinge etappenweise zu machen hat. Und inshallah ta'ala werden wir heute da weitermachen, wo wir beim letzten Vortrag aufgehört haben.
يقول المصنف رحمه الله: ولتبسيط الأمور ننطلق عمليا من آيتين نجعلهما محور حديثنا عن الخالقية. يبقى الشيخ بدأ بعد أن سرد جملة من الآيات، قال هنأخذ آيتين فقط، نجعل هاتين الآيتين هما المحور في حديثنا عن الخالق جل جلاله. تعالوا نشوف الآية الأولى، كلكم يحفظها وكلكم يقرأها أو يسمعها، في سورة البقرة بدءا من الآية 21، قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كثيرا ما قرأنا هذه الآيات أو استمعنا إليها. يقول المصنف رحمه الله: أنت ترى أن الله يأمر الناس بعبادته بصفته خالقا، بصفته خالقا، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يبقى نعبده لأنه خالقنا جل جلاله، هو الذي خلق، ألا له الخلق والأمر، ده أمر بدهي، له الخلق يبقى له الأمر، خلق يعبد، خلق يوحد، خلق يؤتمر بأمره وينتهى عن نهيه ويصدق خبره لأنه خلق. فأنت صنعته، أنت عبده جل جلاله. اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ثم مكن لهم العيش في عالم هيئة أصالة لاستقبالهم. التكريم ده يا إخوة، الكون كله خلق لاستقبالك أنت، ألا تشعر بالفخر وبالتكريم؟ الكون كله خلق لاستقبالك. الله أكبر. ولذلك قال: الذي جعل لكم، لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله أكبر. فإن شاء كل هذا إنما هو لكم لا لغيركم، لكم لا لغيركم. فالمستفيد منه بالقصد الأول إنما هو هم الخلق، والإنسان خاصة. وهناك تعبير صريح في القرآن عن هذا، وذلك قوله تعالى بعيد آيات في السورة نفسها، أي في سورة البقرة 29: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. شوف، خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكم. ثم قال بعد مباشرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى الكون ده كله اتخلق من أجلك أنت، هيئ من أجلك أنت، مهد من أجلك أنت. فخلق ما في الأرض جميعا كان من أجل الإنسان بصريح عبارة القرآن. ثم كان خلق السماوات بناء فوق الأرض سقفا لها، سقفا محفوظا. وكان بعد ذلك خلق الإنسان، ثم سخر كل ما بينهما لخدمته. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. سورة لقمان 20. وقد مهدت له كل أسباب الحياة والعمران. إنه تدبير رحيم وتكريم عظيم لهذا الإنسان من حيث هو إنسان، كما قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سورة الإسراء 70. بالله عليك، بعد هذا كله وبعد هذا التكريم وهذا التدبير الرحيم بك أيها الإنسان، هل يصح منك أن تصرف العبادة لغيره من أجل هذا الشرك أعظم الظلم؟ لأن إيه معنى الظلم؟ الجور وتعدي الحد والبعد عن الحق وعدم إعطاء كل ذي حق حقه. فحضرتك لما تصرف العبودية لغير مستحق وقعت في الظلم. لذلك قال تعالى على لسان لقمان لولده: وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ليه؟ لأنه صرف للحق لغير مستحق. العبودية حق لمين؟ للخالق. لما يصرفها لغير الخالق يبقى وقع في إيه؟ في الظلم. يبقى الجماعة اللي بيعبدون العقل ويقدسونه من دون الله يقول لك لا، نحن لا دينيون، ما عندناش دين، وقعوا في إيه؟ في أعظم الظلم، إنه الخالق هو الذي خلق، فكيف تنكر وجوده جل جلاله؟ هذه قضية. إذن فالآيات التي بين أيدينا تبين لنا تدبير الله عز وجل لهذا الإنسان، وتكريم الله عز وجل لهذا الإنسان، ومدى عطاء الله لهذا الإنسان. فعلى الإنسان أن يوفي بحق الخالقية وأن يحقق العبودية لله رب العالمين. نعم.
Nachdem wir, wie wir erwähnt haben, nachdem man sich bewusst wird, wenn man Kenntnis im Koran über Allah subhanahu wa ta'ala erlangt hat und dann Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, dass Allah azza wa jal der Herrscher, der Lenker allen Seins ist, aber vor allem, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erschaffer von allen Dingen ist. Und so erwähnt der Sheikh Hafidhahullah, dass er sagt, wir erwähnen lediglich zwei Verse, welche ausreichend sind, um die Gewaltigkeit der Erschaffung, yani die Allah subhanahu wa ta'ala getätigt hat, zu zeigen. So erwähnt er in Surat al-Baqarah, Vers Nummer 21, in dem Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche sagt, O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget, der euch die Erde zu einem Ruhebett und den Himmel zu einem Gebäude gemacht hat, und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt, so stellt Allah nicht andere als seinesgleichen zur Seite, wo ihr es doch besser wisst. Allah azza wa jal erwähnt hier in diesem Vers, indem er sagt, O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch, yani die Völker vor euch, erschaffen hat. So erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers, indem er den Menschen eine Aufforderung zur Dienerschaft gibt, im selben Atemzug und im selben Vers, wie er seine Eigenschaft als Erschaffer bestätigt. So sagt Allah azza wa jal, O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat. Yani wir sehen viele Verse, in denen Allah subhanahu wa ta'ala beispielsweise einen Aufruf macht, O ihr, die ihr glaubt, oder O ihr Menschen und so weiter und so fort, und dann gewisse Eigenschaften dahinter kommen. Und hier diesen Vers hat Allah azza wa jal genutzt, um die Eigenschaft, seine eigene Eigenschaft der Erschaffung zu bestätigen. So sagt ihr, O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. So hat es Allah subhanahu wa ta'ala hier bestätigt, dass er der Erschöpfer, dass er der Erschaffer allen Dingen ist. Und das ist ein Grund genug, um stolz zu sein. Yani der Mensch, liebe Geschwister, wir generell als Menschen, derjenige, der jetzt zuhört, derjenige, der nicht zuhört, der anwesend ist, der abwesend ist, der weit weg ist, der nah ist, egal wer es ist, yani du selbst bist ein Erzeugnis des Prozesses der Erschaffung Allah subhanahu wa ta'ala. Du selbst bist ein Erzeugnis Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah azza wa jal hat dich erschaffen. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich erschaffen. Yani ganz egal, wie weit du von der Religion weg bist oder wie auch immer, yani das ist eine Sache, die du nicht abstreiten kannst. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich erschaffen. Und er hat dich aufgefordert, dass du dass du dem Aufruf Allah subhanahu wa ta'ala folgst, indem du die Dienerschaft ihm gegenüber zeigst. Indem er sagt, O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat. Das heißt, du bist ein Erzeugnis der Erschaffung Allah subhanahu wa ta'ala. Und du bist ein Diener, ganz egal, ob du willst oder nicht. Du wurdest als Diener Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Deswegen, liebe Geschwister, ist das der Sinn, weshalb Allah azza wa jal uns erschaffen hat, damit wir ihm dienen. Und die Verse sind weitläufig bekannt. Und deswegen ist es die gewaltigste Ungerechtigkeit, dass man jemand anderes neben Allah subhanahu wa ta'ala anbetet. Wie in Surat Luqman, in dem Luqman yani zu seinem Sohn sagt, Ja, Bunayya, yani, O mein Söhnling, ja, Geselle Allah subhanahu wa ta'ala nichts bei. Wahrlich, die Beigesellung ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Und warum ist diese Beigesellung Ashirk? Warum ist das eine gewaltige Ungerechtigkeit? Genau aus dem Grund, weil derjenige, der dich erschaffen hat, der dich versorgt hat, der dir alles dienstbar gemacht hat, yani wir sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der euch die Erde zu einem Ruhebett und den Himmel zu einem Gebäude gemacht hat und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt. Yani all das, was du um dich herum siehst, den Himmel, die Erde, dass Regen kommt, dass Früchte kommen, dass Gewächs kommt, all das hat Allah subhanahu wa ta'ala als Nutzbrauch, yani als Nutzen für dich erschaffen. Yani nicht die Umwelt ist die Haupterschaffung und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen erschaffen, sondern Allah azza wa jalla hat die Menschen erschaffen und das alles drumherum hat er dienstbar gemacht. Für wen? Für das Erzeugen seiner Erschaffung für den Menschen. Deswegen sagt Allah azza wa jalla auch in Surat Luqman, Vers Nummer 20, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, seht ihr nicht, dass Allah euch das, was in den Himmel und was auf der Erde ist, dienstbar gemacht hat und euch mit seinen Gunsterweisen überhäuft hat, äußerlich und innerlich? Doch gibt es unter den Menschen manchen, der über Allah ohne richtiges Wissen, ohne Rechtleitung und ohne erleuchtendes Buch streitet. Das heißt, Allah so sagt, seht ihr nicht, dass Allah euch das, was in den Himmel und was auf der Erde ist, dienstbar gemacht hat? Allah azawajal hat das erschaffen für uns. Deswegen sehen wir, wie Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala, in dem er den Menschen erschaffen hat, wie Allah azawajal beispielsweise ebenfalls in Surat al-Baqarah, Vers 29 sagt, er ist es, der für euch alles, was auf der Erde ist, erschuf und sich hierauf dem Himmel zuwandte und ihn dann zu sieben Himmeln formte. Er weiß über alles Bescheid. Und im darauffolgenden Vers erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala über die Erschaffung der Menschen, indem er sagt, und als sein Herr zu den Engeln sagte, ich bin dabei, auf der Erde einen Statthalter einzusetzen. Und da sagten sie, willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt und so weiter und so fort, bis zum Ende des Verses. Das heißt, liebe Geschwister, deswegen ist Ashirk die gewaltigste Ungerechtigkeit, weil man eine Gabe oder Gaben von jemandem bekommt, der dich erschaffen hat, der dir das alles dienstbar gemacht hat, gegeben hat, gewidmet hat, und dann betest du anstatt den, der dir das gegeben hat, betest du jemand anderen an. Wie beispielsweise Leute, die sagen, ich setze meinen Verstand über alles. Yani der setzt seinen Verstand über alles, der hat gleichzeitig seinen Verstand beigesetzt. Yani er betet und er folgt dem, was sein Verstand ihm sagt, mehr als dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm auferlegt hat. So viel, liebe Geschwister, zu der Erschaffung des Menschen, zu dem Erzeugnis und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns all diese Dinge dienstbar gemacht hat, aufgrund dessen, weil das Hauptziel es war, dass er den Menschen erschaffen hat.
إذن عندي تبصرة هامة في هذا الباب. هذه التبصرة تتعلق بحق الخالقية. حق الخالقية يتضمر أمرين. الأمر الأول، الله خلقنا. الأمر الثاني، الله خلق لنا. وانت بتقرأ القرآن لازم تتدبر هذا المعنى العظيم. حق الخالقية يعني أمرين، الله خلقنا، الأمر الثاني الله خلق لنا. الكون كله مخلوق لك، علشان كده أي مناقشة مع الملحدين تبدأ النقاش بحق الخالقية. دي مسلمات. يقول لك أنا لا أؤمن بوجود إله، معذرة ماشي، ما جيش بقى أكلمه عن الحاجات العلمية ومش لا 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 لا. لازم نرد للأصل أولا. يجي مثلا ملحد عايز يكلمك في الإباحية والشذوذ، لا لا ده مش موضوعنا خالص. احنا موضوعنا الأول قضية الخالقية، لازم نقيم حق الخالقية أولا عشان ننفي عنك هذا الإلحاد. يعني رحم الله أحمد ديدات العالم الذي كان يناظر غير المسلمين في هذا الباب، في يوم واحد جالس معه فبيقول له يا شيخ أنا ملحد، ففرح الشيخ وصر. قال له إذا أنت فرحت ما غضبتش؟ قال له أيوة، لأنك وفرت علي نصف الطريق في مناقشتك. قال له إزاي وفرت عليك نصف الطريق؟ قال لي أنك لا تؤمن بإله، فوظيفتي فقط أثبت لك الإله، بخلاف اللي عنده شرك محتاجين الأول ننفي عنه الشرك وبعد كده نثبت له وجود الإله. إنما أنت جاي جاهز، يعني أنت جاي ما عندكش حاجة، فدوري إن أنا أعرفك من ربك فقط. يبقى إذن عايز يعلمنا إن الملحد أمره ميسور، لأنك هتكلمه عن التوحيد عن الخالقية، فدورنا في مناقشة اللادينيين الحديث عن الخالقية. ولذلك قيل أن الإمام أبي حنيفة، قيل أن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه جادله بعض الملحدين وقالوا يا إمام نريد منك أن تثبت لنا وجود إلهك بشرط ألا تقل لنا قال الله قال رسوله، فنحن لا نؤمن بإله ولا نؤمن برسول، ده شرطهم. ماذا صنع الإمام رضي الله عنه؟ أعطاهم موعدا وحدد لهم مكانا، وتعمد الإمام ألا يذهب في الوقت، ما يروحش في الوقت. الجماعة طبعا استبشروا وفرحوا، قالوا لو كان للكون إله لجاء أبو حنيفة، يعني ما جاش يبقى خلاص ما يستطيع أن يثبت لنا. أنت عارف دايما كده الملحد بيتمنى أي شيء يعني يطمئنه أنه هو على حق، هو على باطل. دايما أهل الباطل كده محتاج يتلمس، بخلاف صاحب اليقين ثابت راسخ. بعد قليل بينما هم كذلك جاءهم أبو حنيفة مسرعا، فقالوا جميعا في صوت واحد يا أبا حنيفة ألم يقل نبيكم آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان؟ قال بلى. شوف العجيب، حتى أمر هؤلاء يقولوا ما تستدلش لا بكتاب ولا بسنة، وهم اللي بيجيبوا السنة عشان دي ليهم هم، يعني عايزين يمسكوا عليه مسكة. الآن أنت خلفت الوعد في زعمهم. فقال لهم الإمام سألوني أولا عن سبب التأخير. أدي ضبط الأحكام الشرعية، لأن خلف الوعد يا إخوة لا يطلق على أي أحد تأخر عن وقتك أو تركه. لماذا؟ ربما الذي تخلف عن الوقت أو الوعد يكون معذورا. حضرتك اديتني موعد وجي في الموعد المحدد لأنها سآتي لك، حدث عندي طارئ، قال لي شوية مرض دخلت المستشفى، هل يبقى أنا كده أخلفت الوعد؟ أنا ما أخلفتش الوعد. أو جاي لك في الطريق في بوشتلة اتأخرت والعربية علقت ما جيناش، يبقى أنا كده خلفت الوعد؟ أبدا.
تأخر السائق،
تأخر ولدي ولم يأتي بالسيارة، يبقى أنا خلفت الوعد؟ لك شفت الشيخ، الشيخ ماله، الشيخ ماله. فمش كل أحد يتخلف عنك يبقى تقول له إيه آية المنافق، لا، آية المنافق تنطبق على من؟ على من أعطاك موعدا وفي نيته ألا يذهب بدايته. يقول لك ده أنا بس بوزعه، تعرف بلغة أهل مصر خليه يمشي
إن شاء الله.
ماشي مع السلامة، والراجل ينتظر وانت ولا على بالك أصلا. ده اللي بيخلف الوعد. إنما اللي عنده طارئ أو عنده عذر أو عنده كذا لا يدخل في الحديث البت، ولكن عليه أن يبين للطرف الآخر سبب عذره ومنعه. المهم قال لهم معلما سألوني عن سبب تأخيري، قالوا ولما تأخرت؟ قال وقفت على شاطئ النهر أنتظر قاربا يحملني فلم أجد، عايز أركب مركب عشان أجيلكم ما لقيتش مركب، تأخرت. طيب يقول بينما أنا أقف على شاطئ النهر رأيت شجرة على شاطئ النهر فنظرت إليها فإذا بها تتشقق إلى ألواح، بدأت الشجر يحصل لها إيه؟ تتقطع لوحدها. قالوا عجبا، شجرة تتشقق بلا صانع؟ قال نعم، انتظروا لا تتعجلوا. وإذا بالألواح ينزل اللوح تلك اللوح إلى النهر، وإذا بالألواح يركب اللوح فوق اللوح فصنع القارب. قالوا بلا صانع؟ قال مهلا لا تتعجل. وإذا بلوح يخرج من القارب فيحملني، ده كمان في لوح خرج كده حتى الخشبة وشلتني ثم وضعني في القارب، وإذا بالقارب يسير بي إليكم. قالوا يا إمام هذا الكلام لا يصدقه العقلاء، بل لا يقول به العقلاء، صنعة بغير صانع؟ قال أنتم تقولون ذلك؟ قالوا نعم، لكل صنعة صانع، فالكتابة لها كاتب والصناعة لها صانع. فقال لهم عجبا لكم يا قوم، سماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ قالوا جميعا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. دي مسلمات باب الخالقية يا إخوة، ما في أحد ينكر أن الخالق هو الله. ده مشرك مكة على شركهم وعنادهم ما أنكروش الباب ده، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. ده أبو جهل قال الكلام ده وأبو لهب. طب يا جماعة بتعبدوا الحجر ليه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. حسين والد عمران رضي الله عنهما، عمران صحابي وحسين صحابي، الابن صحابي والأب صحابي، التقى به النبي قال يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. عنده ستة أصنام في الأرض بيعبدهم وواحد فين؟ في السماء. قال له النبي من لرغبتك ورهبتك؟ يعني عند طلبك وعند ابتلائك تفزع لمن؟ قال الذي في السماء. هم برضو عقلاء عارفين ان ده حجر اللي تحت ده خلاص بيع بس واسطة، عايز يقول لك ان هو واسطة. طيب يعني عند الرغبة والرهبة تروح لمين؟ قال الذي في السماء. قال اذا نترك الذين في الارض واعبد الذي في السماء اعلمك دعوتين. يلا شوف القناعة كده بالعقل كده والفهم والسداد، في خالق مش هو الخالق اللي للرغبة والرهبة أفزع للخالق سبحان الله. طيب ما تعبده ليه؟ تعبد المخلوق، لا يجوز عبادة المخلوق. فقال حسين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال له النبي يا حسين قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. كلنا في حاجة لهاتين الدعوتين، اللهم ألهمني رشدي، الرشد يعني التوفيق والسداد والاستقامة على الأمر، وقيني شر نفسي، ابعد عني النفس الأمارة بالسوء اللي دائما أبدا تبعدني عن الله وتبعدني عن الخير، تبعدني عن العمل الصالح وترغبني في المعاصي والبعد عن الله رب العالمين. فما أحوجنا لهاتين الدعوتين. إذن يا إخوة عندما تناقش ملحدا أو لا دينيا، الباب الرئيس هو باب الخالقية، أن تثبت له أن الخالق هو الله. ومفهوم الخالقية في أمرين، الله خلقنا، الله خلق لنا، خلق لنا أرضا مهدها بها الكنوز والخيرات، جعل لها سقفا من السماء سقف محفوظ، أمدنا بكل عطاء وبكل رزق جل جلال. إذن هذا الذي خلقني وخلق لي هو الأحق بالعبادة وحده لا شريك له. نعم.
Bei der Dienerschaft, liebe Geschwister, wenn man sich bewusst geworden ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir vorhin in den Versen gesagt haben, dass Allah azza wa jal der Erschaffer allen Dingen ist, dann reden wir über die Anrechte der Existenz Allah subhanahu wa ta'ala oder die Zeichen, Anrechte der Existenz, der Erschaffung, die Allah subhanahu wa ta'ala getätigt hat. Und dann, und diese Sache, liebe Geschwister, dieses wichtige Fundament, dass man sich bewusst wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erschaffer ist, basiert auf zwei wichtigen Pfeilern. Der erste, wie wir vorhin erwähnt haben, dass man sich bewusst wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat. Und der zweite wichtige Pfeiler ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala für uns erschaffen hat. Und das ist das, was wir vorhin gesagt haben in Surat al-Baqarah, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt: O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen. Und dann erwähnen wir im nächsten Vers, der euch die Erde zu einem Ruhebett und den Himmel zu einem Gebäude gemacht hat und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt und so weiter und so fort, bis zum Ende des Verses. Das heißt, wenn wir über die Schöpfung reden, dann ist es wichtig, dass wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen und Allah subhanahu wa ta'ala hat für uns erschaffen. Deswegen, wenn man beispielsweise yani mit Atheisten redet oder mit Leuten, die keiner Religion folgen, wie Ahmed Didat, möge Allah azawajal seiner Seele barmherzig sein, der sehr viel mit den Atheisten und mit den Nichtmuslimen debattiert hat und viele Gelehrte, sehr viel auch yani Gelehrte und Schüler des Wissens, sehr viel daraus entnommen haben und sehr viel daraus gelernt haben. Wie beispielsweise, yani wenn der Atheist sagt, ich glaube an keine göttliche yani Eigenschaft, ich glaube nicht daran, dass es einen Gott gibt. Und das ist, liebe Geschwister, unser Glaubensbekenntnis, basiert darauf, dass wir sagen, man bezeugt, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt und dann außer Allah. So wie die Gelehrten sagen, das Glaubensbekenntnis des Islam besteht einmal aus einer Negierung von allem und einmal aus einer Bestätigung von einem. Yani, dass du sagst, ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt. Yani, dass es niemanden gibt, der das Recht hat, angebetet zu werden. Und dann kommt die Bestätigung außer Allah. Und deswegen, wie Ahmed Didat rahimahullah gesagt hat, als jemand zu ihm gekommen ist und ihm gesagt hat, ich glaube an keinen Gott. Und dann hat er gesagt, Alhamdulillah, du hast die Hälfte des Glaubensbekenntnisses, jetzt müssen wir dir nur noch beibringen, dass es nur eine anbetungswürdige Gottheit gibt. Denn es ist ein Unterschied zwischen jemandem, der sagt, ich glaube an keinen Gott, mit dem du dann die Dauer machst, und zwischen jemandem, der sagt, ich glaube daran, dass derjenige Sohn Gottes ist und dass diese Mauer mir etwas bringt und dass dieser Stein mir einen Nutzen bringt und so weiter und so fort. Das macht einen riesen Unterschied. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man immer, wenn man, manche Geschwister machen den Fehler, wenn man mit einem Atheisten beispielsweise redet und der fragt dich aus, beziehungsweise du versuchst ihn zu überzeugen, nehmen wir als Beispiel, und das ist jetzt nur ein Beispiel, das Verbot von Alkohol und das Verbot von dem, und du debattierst mit ihm, Digga, wer beispielsweise mit den Atheisten debattiert und dann mit ihm nicht über die Dienerschaft Allah subhanahu wa ta'ala oder über die Erschaffung Allah subhanahu wa ta'ala redet, sondern über andere Themen. Und er diskutiert yani ewig mit dem, was aber nichts bringt. Mit dem musst du zuerst reden und ihm weismachen und mit ihm debattieren darüber und ihm versuchen, dieses Verständnis zu geben, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat. Allah azza wa jal hat uns erschaffen. Und dann bringst du ihm bei, dass Allah subhanahu wa ta'ala für uns erschaffen hat. Genauso wie im Beispiel von Imam Abu Hanifa radiallahu anhu, dass dieser yani mit einer gewissen Gruppierung debattiert hat und ihnen gesagt hat, yani die gesagt haben, es gibt keinen Erschaffer von all dem und so weiter und so fort, und das ist alles so erschaffen. So hat er sich mit ihnen getroffen, yani so haben sie einen Treffpunkt ausgemacht, zu dem er absichtlich zu spät gekommen ist. Und da sehen wir die Weisheit dahinter. Yani er hat mit ihnen einen Termin ausgemacht, einen Ort ausgemacht, an dem sie sich treffen werden. Und dann werden sie darüber reden, über die Erschaffung Allah subhanahu wa ta'ala. So ist der Imam absichtlich zu spät zu diesem Termin gekommen. Und als er dann zum Termin angekommen ist, zu diesem Ort angekommen ist, sagen sie, yani sie haben ihm gesagt, wir werden mit dir debattieren über die Erschaffung. Mit einer Voraussetzung. Du sagst uns nicht, Allah hat gesagt, und du sagst uns nicht, Muhammad hat gesagt. sondern wir debattieren unter dieser Bedingung. Du sagst uns weder Allah hat gesagt, noch sagst du uns Muhammad hat gesagt. Da hat er gesagt, okay, machen wir. Sie haben einen Termin ausgemacht, zu dem er absichtlich zu spät gekommen ist. Und dann ist er angekommen. Dann haben sie ihm gesagt, und da sehen wir meistens yani die Ratlosigkeit dieser Menschen, dass sie ihm gesagt haben, yani diejenigen, die ihm gesagt haben, du sagst uns nicht, Allah hat gesagt und nicht Muhammad hat gesagt, diejenigen sind es, die jetzt ihm gesagt haben, sagt nicht euer Prophet, yani, Entschuldigung, sagt nicht euer Prophet, die Zeichen des Heuchlers sind drei, unter anderem, wenn er ein Wort gibt, dann hält er es nicht. Und diejenigen, die gesagt haben, sag uns nichts über Muhammad, sind die, die jetzt Muhammad als Beweis dafür nehmen. Diejenigen, die gesagt haben, unter der Bedingung, dass du uns nicht sagst, Muhammad hat gesagt und Allah hat gesagt, sind diejenigen, die jetzt sagen, sagt nicht euer Prophet. Und das ist, wie der Sheikh auch erwähnt hat, manche Geschwister, und das erwähnen wir jetzt nur am Rande, damit wir eine Sache daraus lernen, manche Geschwister nehmen diesen Hadith und wenn ein Bruder beispielsweise zu spät zu einem Treffpunkt kommt, sagen sie ihm, du bist ein Heuchler. Warum? Der Prophet sagt, die Zeichen des Heuchlers sind drei, wenn er und ein Wort gibt. Der Sheikh sagt, das ist nicht damit gemeint. Das ist damit gemeint mit demjenigen, der etwas abmacht und im Vorhinein schon die Absicht hat, dass er es nicht machen wird. Und hier beispielsweise, ich mache mit Bruder Ertekin einen Termin und ich sage ihm, morgen treffen wir uns um 10 Uhr, alles klar, machen wir. Und ich habe sowieso jetzt schon die Absicht, morgen um 10 Uhr werde ich mich nicht mit ihm treffen. Das sind derjenige, der damit gemeint ist. Dann hat er ihn aber gesagt, und das ist das Wichtigste, was wir daraus entnehmen, dann hat er ihm gesagt, fragt mich doch zuerst mal nach meinem Grund, weshalb ich zu spät gekommen bin. Und dann haben sie gesagt, was ist denn der Grund dafür, dass du zu spät gekommen bist? Und dann hat er gesagt, ich war an der einen Flussseite und habe yani kein Transportmittel gehabt, um den Fluss zu überqueren. Dann habe ich mich kurz hingesetzt und habe einen Baum angeschaut und habe ich gesehen, wie dieser Baum umgefallen ist und dieser Baum sich angefangen hat, in Scheiben sozusagen zu tun, in länglichen Balken. Und dann habe ich gesehen, wie diese Balken sich ineinander geformt haben und so weit geformt haben, bis ein Floß daraus geworden ist. Und dann kam ein anderer Baum, der hat mich hochgehievt und hat mich auf dieses Floß gesetzt. Und dann bin ich los und deswegen bin ich zu spät gekommen. Und sie haben ihm gesagt, das sind Worte, die kein Verstand annehmen kann. Und keiner, der einen Verstand hat, sagt diese Worte. Das kann nicht sein. Wie hat dieser Baum sich zurechtgeformt, dass zu einem Floß geworden ist? Jedes Geschöpf hat einen Schöpfer. Und da hat er ihm gesagt, das sagt ihr. Und dann hat er gesagt, das sagen wir. Und dann hat er gesagt, und genau das ist es. Yani ein Himmel, den Allah dienstbar gemacht hat. Und eine Erde und Wellen, die auf dem Meer hervorgehen. Ist das nicht Beispiel genug und Recht genug für die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala? Und dann wird überliefert, dass sie allesamt das Glaubensbekenntnis gesprochen haben und in die Religion des Islam eingetreten sind. Und so ebenfalls, yani liebe Geschwister, dass man den Leuten dies versucht näher zu bringen, mit einer gewissen und schönen Art und Weise den Verstand anzuregen. Yani, selbst derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht anbetet, weiß, dass es einen gibt. Yani, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, und wenn du sie fragen, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, und wenn du sie fragen würdest, wer Himmel und Erde erschaffen hat, so würden sie wahrlich sagen, Allah. Für wen ist dieser Vers gemeint? Nicht für die Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nicht für die Muslime zu der Zeit, sondern für diejenigen, die den Schirk begangen haben. Die Ungläubigen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, über die sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn du sie fragen würdest, wer Himmel und Erde erschaffen hat, so würden sie wahrlich sagen, Allah. Yani Abu Jahl und Abu Lahab, die haben gesagt, Allah, es gibt einen Herr. Aber was sagen sie? Und wir dienen sie nur an, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche. Und wir dienen sie wahrlich nur an, damit sie uns näher bringen, ilallah. Yani, damit sie uns näher bringen zu Allah. Und so ebenfalls, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, yani, zu einem, der später ein Gefährte wurde des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, hat er ihm gesagt, wie viele Götter betest du an? Und da hat er gesagt, ich biete 6 Götter auf der Erde an und einen im Himmel. Und dann hat ihm der Prophet gesagt, und wenn deine Angelegenheit eine ernste Angelegenheit wird, wenn es ernst um dich wird, wen betest du an? Und dann hat er gesagt, den, der im Himmel ist. Warum, liebe Geschwister? Sie wissen, dass diese Steine einem nichts bringen und diese Statuen und so weiter und so fort. Aber warum beten sie sie an? Weil sie denken, dass sie ein Mittel sind, um näher zu Allah subhanahu wa ta'ala zu kommen. Und dann hat der Prophet ihm gesagt, so lasse doch die 6 beiseite und bete den einen an. Und dann hat er ihm eine gewisse Dua beigebracht, dass man Allah azawajal um Unterstützung bittet in der sinngemäßen Übersetzung, um den eigenen Erfolg zu erzielen und dass man die Schar, yani das Schlechte der eigenen Nefs, dass man davon ferngehalten wird. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir über die Existenz des Erschaffers sprechen, über das Geschöpf Allahs, und das ist auch eine physikalische Regel, yani für jedes Geschöpf gibt es einen Erschaffer. Das heißt, wenn wir darüber reden, dann muss uns bewusst werden, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat und Allah Azza wa Jal für uns erschaffen hat.
أيضا عند حديثنا مع الملحدين أو اللادينيين أو أصحاب الشبهات بنبدأ نعاملهم بالقرآن. القرآن يا إخوة كتاب عظيم هو كلام الله عز وجل. نقول لهم مثلا النبي عليه الصلاة والتسليم بعث رسولا هاديا منذ أكثر من 1440 سنة. يقولون نعم. بعث فين؟ في مكة. أرض جبال صحراء ما فيها أي نوع من أنواع الحضارة الحديثة، ما في، لم تكتشف في زمن محمد عليه الصلاة والتسليم لا تلسكوبات ولا ميكروب اسمه ايه ميكروسكوبات ولا أجهزة لكشف أعضاء الإنسان المسمى الزنار، كشف التلفزيون اللي يكشف. يقولوا نعم، الأجهزة دي كلها منذ قرن تقريبا تم اكتشافها، صح؟ نعم. نمشي مع مسلمات واحدة واحدة كده، لأن ده دين، أنا عايز أثبت له أن الخالق هو الله. طيب، يبقى احنا اتفقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في مكة قبل 1440 سنة في بيئة صحراوية، مش بس كده، وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ما في أجهزة اكتشفت في زمانه مثل التلسكوبات والميكروسكوبات وأجهزة الكشف التلفزيوني. نعم، ما كان فيه ده، لسه كله عمره 50-60 سنة ولا قول 100 سنة، قرن. طيب، كلام جميل. عندما يأتي محمد عليه الصلاة والتسليم ويحدثنا عن تكون الجنين داخل الرحم ويصفه لنا وصفا دقيقا في آيات من كتاب الله، النطفة، العلقة، المضغة، العظام، اللحم، الروح، وأنتم لم تكتشفوا هذا قط إلا منذ قرن من الزمان عندما تم اكتشاف تلك الأجهزة اللي تتمكن من تصوير ما داخل الرحم، أليس هذا أعظم دليل على أن محمدا رسول حق وصدق، وأن هذا الكلام ليس من كلام محمد ولكنه كلام من خلق الخلق خالقية عليه. فالخالق أعلم بصنعته، أعلم بتكوين الجنين داخل الرحم، فأخبرنا إخبارا عجيبا لا يتمكن من يسمعه إلا أن يسجد شكرا لله رب العالمين الخالق الواحد الأحد. وذلك سيدنا عمر لما جلس بجوار النبي عليه الصلاة والتسليم ونزلت الآيات من سورة المؤمنون، قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. الآيات نزلت لغاية هنا فقط. سيدنا عمر شوف الفطرة السليمة بقى، يجلس بجوار النبي بيسمع، فلما سمع الإتقان في الخلق ده قال عمر فتبارك الله أحسن الخالقين. شوف الفطرة نطقت، قال النبي اكتبوها فهكذا أنزلها الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. شوف الفطرة لما تكون سليمة نقية تقر بالوحدانية. يبقى إمتى الفطرة تبعد عن الواحد؟ لما تلوث، لما تنتكس، والعياذ بالله رب العالمين. يعني لما تقرأ كده بعض الأخبار يقول لك مثلا علاقة الإنسان بالحيوان جنسيا في دول الغرب أمر يندى له الجبين، يجيب لك واحد عايش مع كلب يقول لك الكلبة دي مثل زوجتي، والله هكذا بالنص. إيه اللي بيعجبك فيه؟ يقول لك ريحتها الجميلة. تخيل الفطرة وصلت لفين؟ شوف شوف الانتكاس، إنه يعيش مع الحيوان، يعيش معاه معاشرة الرجل بزوجته. أنت متخيل هذا الأمر؟ أي فطرة تقبل هذا إلا أن تكون منتكسة؟ فإلى الله المشتكى. لكن شوف صاحب الفطرة السليمة لما نزلت الآيات فتبارك الله أحسن الخالقين اكتبوها فكذا أنزلها الله، فده مش ممكن ينكره إلا جاحد. واضح؟ هذا العلم في القرآن. طيب بلاش كده، رأيته بالأمس حلقة مناظرة بين ملحد وبين شيخ على قده خالص كده تعبان. الملحد مش مقتنع بقضية ألف لام ميم في أوائل بعض الصور، إيه ده؟ والتاني مش عارف يرد، يقول له أصل الحروف دي متكون منها القرآن، زي ما جيب لك ويطلع له من شنطته فيل إلفنت بلاستيك وزرافة، وبعدين يقول له إيه متكون من بلاستيك، ويروح مطلع له قطع بلاستيك صغيرة، يقول له ده برضو رد على واحد ملحد؟ ده ما ينفعش يكون ردا، ولكن الرد لازم يكون علمي. فنيجي نقول له تعالى واحدة واحدة كده، ألف لام ميم دي اسمها الأحرف المقطعة، القرآن نزل بلسان عربي مبين على أمة كانت اللغة، كانوا أساطين اللغة أي النابغون فيها، علماء اللغة، اللغة عندهم صليقة وقريحة. فالله تعالى يتحداهم بلغتهم. هذا القرآن مكون من هذه الأحرف التي أتقنتموها، فهل تستطيعون وعندكم اللغة أن تأتوا ولو بصورة من مثل هذا القرآن؟ يبقى دي أول باب، إن الأحرف دي تحدي وإعجاز، أدي واحد. اثنين، نقول له انتظر، الأحرف دي فيها دلالة على صدق رسولنا عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول لك ازاي؟ نقول انتظر انتظر انتظر، كلكم يعلم أن محمدا كان أميا، أليس كذلك؟ بلى. يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومن طبيعة الأم يتكلم ويركب الجمل وربما يكون فصيحا لكن لا يعرف القراءة. فلو جينا واحد أمي مثلا بنتكلم معاه وليكن عبد الكريم،
نعم،
اسمك ايه؟ يقول لي عبد الكريم. ما شاء الله، اروح انا كده وانا قاعد معاه اجيب السبورة واروح ماسك القلم واكتب عبد الكريم، اقول له اقرأ كده اللي مكتوب ده، يقول لي ايه؟ انا ما اعرفش اقرأ عم الشيخ، انا أمي، أمي مش عارف يقرأ اسمه، ايوه، لانه ما يعرفش القراءة ولا ايه ولا الكتابة، صح؟ فالأم يتكلم ولكن لا يقرأ لا يكتب، يعني لا يعرف الأحرف، صح؟ كلام جميل. سيدنا النبي أمي ولا لا؟ أمي. فلما يجي محمد الأم فيقول لنا ألف لام ميم، ده مش بس كده، لما يجي يكلمنا عن القرآن وفضل قراءة القرآن فيقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات. لا أقول، خلي بالك، ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن ده ليس من كلام محمد، لأن محمد لا يعرف إن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لأن محمد لا يعرف القراءة والكتابة. إذن عندما يأتي محمد بكتاب فيقول لنا ألف لام ميم، يبدأ إثبات لصدق محمد أن هذا القرآن كلام مين؟ كلام مين؟
الله.
كلام الله مش كلام محمد، لأن محمدا أمي. ثلاثة، نقول له الأحرف المقطعة يا عبد الكريم في أوائل بعض سور القرآن جاءت لقطع الغرور العلمي. إيه؟ والله لما حد يتغر في العلم ويتعالى في العلم ويعتقد أنه واصل في العلم، نقول له تعالى ما تفسير قوله تعالى قاف؟ طب ما تفسير قوله تعالى صاد؟ طب ما تفسير قوله تعالى كاف ها يا عين صاد؟ يقول لك ايه؟ الله اعلم. شكرا، اتعلم الادب. وفوق كل ذي علم عليم، لان الاحرف لا تفسر، لا يعلم معناها الا الملك، جعلها اعجازا وتحديا لقطع الغرور العلمي. يبقى الاحرف دي جاءت في اوائل بعض سور القران ليه؟ واحد، تحدي وإعجاز. اثنين، إثبات صدق رسالة النبي. ثلاثة، قطع الغرور العلمي عشان تعلم أنه فوق كل ذي علم عليم. تعالوا كمان يا جماعة عشان نثبت للملحد أن القرآن كلام الله وأن الخالق هو الله، نقول لهم تعالوا من ألفاظ اللغة العربية لفظة اسمها السيد. السيد وردت في لغة أهل مصر القدماء فقط بمعنى الزوج في اللغة الهيروغليفية القديمة، لغة القدماء المصريين اللي بيسموهم الفراعنة، كان عندهم لفظة السيد معناها إيه؟ الزوج. فلما يجي القرآن الكريم في سورة يوسف واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، نقف هنا طويلا. وألف يا سيدها يعني زوجها يعني العزيز، الباب اتفتح وجد مين؟ زوجها العزيز على الباب. محمد ذهب لمصر؟ والله أبدا ما ذهب لمصر قط. طب محمد الأمي اللي كان في مكة على علم بلغة القدماء المصريين هيجيبها منين؟ لا علاقة له بذلك. فلم يجي محمد الأمي الذي لم يأتي مصر ولا علم له بلغة أهل مصر القديمة ويقول لنا وألف يا سيدها لدى الباب، يبقى الكلام ده مش كلام محمد، ده كلام مين؟ كلام رب محمد، كلام العليم جل جلاله. يبقى عشان كده العلماء سألوا كل لفظ السيد هذه دليل صدق النبوة، دليل صدق إيه؟ النبوة. ما يعرف محمد مصر ولم يأتها، لم يعرف لغات أهلها القديمة، ثم يأتي محمد في كتاب جاء به يقول وألف يا سيدها. شكرا، طيب بلاش ده كله. لو كان القرآن من كلام محمد كما يزعم أهل الباطل، المفترض اللي بيصنف كتاب عن نفسه يمدح نفسه ولا يذمها؟
يمدح.
ولا يعاتب نفسه؟
يمدح.
صح؟ أنا عايز أصنف كتاب أتكلم عن نفسي إزاي؟ إن أنا العالم الهمام اللي صح؟ فلما يجي محمد بكتاب يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، طب ما كان بلاش يحط دي، صح؟ لأن فيها عتاب لمحمد ولا إيه؟ طيب بلاش كده. أنا مصنف كتاب لنفسي أذكر إرتكن 25 مرة في كتابي وأذكر نفس 4 مرات بس أو 3، ينفع ولا يكون العكس؟ أذكر نفسي أنا إيه؟ كثيرا، ده كتابي. فلما يجي محمد بكتاب يذكر عيسى بن مريم أكثر من 25 مرة باسمه ويذكر أمه وغير التعريض، ولم يذكر اسم محمد في هذا الكتاب إلا 4 مرات، يبقى ده مش كلام محمد. طيب بلاش، محمد يا ابني صنف كتابا هو القرآن كما يزعم أهل الباطل، يسمي سورة مريم ولا يسميها خديجة؟
خديجة.
ويسميها فاطمة ويسميها عائشة. أنت معايا؟
نعم.
مش في صورة اسمها مريم؟
نعم.
طب في صورة اسمها عائشة؟ فاطمة؟ خديجة؟ الله أكبر. يبقى ده مش كلام محمد، ده كلام رب، كلام العظيم جل جلاله. إذن أعظم مبدأ، مبدأ الخالقية، من خلاله يتم إرساء قواعد التوحيد. الآية الثانية بقى اللي هنقف معها إن قدر بقاء، إن دي آية أولى خلاص. في الآية الثانية باب الخالقية في سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ دي محتاجة الوقفة غير هذه الوقفة. فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء هنتكلم عن هذه الآية في مبدأ الخالقية، لكي نعرف عظمة ربنا وعظمة خالقنا، فنسجد شكرا له أن جعلنا من الموحدين.
Nachdem wir vorhin erwähnt haben, wie, wenn man debattieren möchte, wie man zu debattieren hat oder wie man mit jemandem redet, der nicht an die Existenz eines Schöpfers, der nicht an die Existenz eines Gottes glaubt, muss man, yani, man muss ab und zu sich selbst hinsetzen und selbst dazulernen, um zu wissen, wie man zu reden hat. Yani, wenn man, wie wir gesagt haben, mit einem redet, der nicht an einen Gott überhaupt glaubt, dann redet man mit ihm nicht über verschiedene Gebote und Verboten im Islam und warum ist das erlaubt und das verboten, sondern man redet mit ihm explizit darüber, wie wir gesagt haben, dass es für all dies einen Schöpfer gibt und dass Allah Azzawajal uns erschaffen hat und dass Allah Subhanahu wa Ta'ala für uns erschaffen hat. Aber ebenfalls, was man hinzuziehen sollte, ist das Buch Allah Subhanahu wa Ta'ala, dass wenn man mit den Menschen redet, dass man einen gewissen Bezug aufbaut zum Koran, dass man den Leuten sagt, dass das ein Buch ist, welches über 1400 Jahre alt ist und dass yani, allein dieses Buch schon ein Wunder Allah subhanahu wa ta'ala ist. Yani, wie die Wissenschaftler, was die Embryologie angeht, yani, dieser Keith El-Moore, der sehr bekannt ist, der an der saudischen Universität war und dort geredet und dort zugehört hat, wie Allah subhanahu wa ta'ala über den Menschen redet, wie die Ahadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam über die Erschaffung des Menschen reden. Yani wie beispielsweise in Surat al-Mu'minun, in dem Allah subhanahu wa ta'ala in Vers Nummer beginnend ab Vers Nummer 12 sagt, in der sinngemäßen Übersetzung der Worte Allahs azza wa jall, wir schufen den Menschen ja aus einem Auszug aus Lehm. Hierauf machten wir ihn zu einem Samentropfen in einem festen Aufenthaltsort. Hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel, dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen, dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen, dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch. Hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Segensreich ist Allah, der beste So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, das ist der Beweis, wenn ein Mensch eine gesunde Fitra hat, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Offenbarung seinen Sahaben erwähnt und Umar radiallahu anhu, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, yani die Offenbarung Allahs azza wa jall, hierauf schufen wir die Menschen, hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel, dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen, dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen, dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch, hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Bis zu diesem Vers. Und Umar radiallahu anhu war anwesend. Und Umar, subhanallah, yani bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Vers vervollständigt hat, hat Umar radiallahu anhu gesagt, yani segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, schreibt es so auf, denn genau so wurde es offenbart. Yani hier sehen wir, der Beweis für eine gesunde Fitra. Wenn wir über die Fitra reden, diese sogenannte innere Veranlagung, dann stellt sich oftmals die Frage, was zählen wir in unserer heutigen Zeit als eine gesunde Fitra. Yani wir sehen, dass es bei manchen Menschen, und wir reden jetzt nicht von den Muslimen, dass es bei manchen Menschen natürlich geworden ist. Und wenn wir sagen, eine Sache ist natürlich geworden oder ist in deren Sichtweise natürlich, dann bedeutet das, dass sie das als etwas Gutes, als etwas Normales sehen. Yani dass es Menschen heutzutage gibt, die sagen, ich habe einen Hund zu Hause, den behandle ich wie meine Ehefrau. Yani dass es Menschen gibt, die den Beischlaf mit einem Tier suchen. Ja, nee, wir reden nicht darüber mit denen, mit Kindern, sondern wir reden über Menschen, die den Beischlaf mit einem Tier suchen. Und Natürlich ist das eine Krankheit, ist das eine Psyche, ist das eine Krankheit in jeglicher Hinsicht, aber dass es so viele Dinge gibt, die eigentlich mit dem natürlichen Gesetz der Erschaffung des Menschen nicht übereinstimmen, dass es für die Leute normal geworden ist. Und hier sehen wir, dass die Fitra, liebe Geschwister, dass es heute viel weitläufig bekannt ist, was überhaupt eigentlich der Verstand, wenn er zu seinem gesunden Ursprung zurückkehrt, dass es dem widerspricht. Und hier sehen wir, wie Umar radiallahu anhu gesagt hat, segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Und dass man mit den Menschen, wenn wir sagen, dass wir mit den Menschen darüber reden, über die Erschaffung, dass Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, dass wir den Bezug zum Koran suchen, dass man sich selbst auch Wissen aneignet. Oftmals fehlt es uns selbst an Wissen. Wie der Sheikh gesagt hat, es gibt manche, die werden gefragt, ja, ihr sagt, der Koran ist das Wort Allahs, dann sagen wir mal, was bedeutet Alif Lam Mim? Und die versuchen, das zu erklären in einer Art und Weise, was nichts mit dem Islam zu tun hat. Ja, liebe Geschwister, diese Worte, und das ist etwas, woraus wir jetzt einen Vorzug gewinnen, ja, dass wir auch etwas dazu lernen, wie der Sheikh erwähnte, diese Worte Alif Lam Mim, oder Alif Lam Ra, Sad, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Yani diese ganzen Suren, die in dieser Art und Weise beginnen. Ja? Nicht, dass wir gefragt werden, ja, ihr sagt hier, yani die kommen ja sehr stark gewappnet und yani sehr stark im Argumentieren. Dann sag mir mal, was bedeutet Alif Lam Mim. Und dann sagst du, ja, ich habe keine Ahnung. Es ist keine Schande zu sagen, es ist keine Ahnung, aber eine Schande ist es, wenn man sich kein Wissen aneignet. Diese Worte, liebe Geschwister, beispielsweise Alif Lam Mim, sind Wunder, Allah, yani Wunder, die Allah subhanahu wa ta'ala in der Offenbarung gegeben hat. Das als allererstes. Und man muss das mit seinem menschlichen Wissen nicht unbedingt das Wissen darüber haben, was es bedeutet. Es reicht, dass ich weiß, dass es ein Wunder Allah subhanahu wa ta'ala ist. Es reicht mir, dass es mir zeigt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit der Wahrheit gekommen ist. Yani, die Wahrhaftigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Yani, der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam schreiben? Nein. Konnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam lesen? Konnte auch nicht lesen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, yani, was Sie denken, schreibt ein Buch und er schreibt zu Beginn einer Sura Qaf. Und er schreibt Alif Lam Mim. Warum sollte jemand sowas schreiben? Yani, der selbst yani, nicht weiß, was es bedeutet, wenn man sagt, wenn ich jetzt beispielsweise sage, okay, ich erfinde ein Buch, dann komme ich nicht mit Worten, welche im Offenkundigen keinen Sinn ergeben. Dann würde man sagen, hier, was versteht ihr, was damit gemeint ist? Yani, dass der Prophet damit gekommen ist und das so dargelegt hat, dass das die Worte Allahs, yani, vielmehr der Prophet sagt, in Bezug auf die Belohnung zum Rezitieren des Koran, indem er sagt, und jeder Wort ist hasana und sie wird verzehnfacht und so weiter und so fort. Und dann sagt der Professor am Ende der Aussage, und ich sage nicht, Alif, Lam, Mim ist ein Buchstabe, sondern ich sage, Alif ist ein Buchstabe und Lam ist ein Buchstabe und Mim ist ein Buchstabe. Woher kennt der Professor die Buchstaben? Ja, das heißt, die Sunna des Professors und die Aussagen des Professors sind ebenfalls Offenbarungen. Deswegen, woher soll er wissen, was es bedeutet? Yani, woher soll er wissen, dass Alif ein... wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich bin ein... ich kann weder lesen und schreiben. Dann komme ich dir zu einem Wort, zum Glas. Und ich sage dir, es besteht aus G-L-A-S. Yani, das kann ich nicht wissen. Ich kann wissen, es bedeutet Glas. Genauso wie der Sheikh gesagt hat, wenn wir zu einem Ummi gehen und sagen beispielsweise, wie ist dein Name? Und er sagt, mein Name ist Abd-Karim. Dann gehe ich hin und ich schreibe an die Tafel Abd-Al-Karim. Dann sage ich ihm, lese mir das vor. Was wird er sagen? Keine Ahnung, ich kann nicht lesen. Ja, das heißt, liebe Geschwister, das sind diese Worte, diese Verse, yani diese Worte, die ja meistens einen Vers darstellen, sind ein Zeichen für die Wahrhaftigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was ebenfalls, es zeigt uns, dass es über jeden Wissenden einen Wissenderen gibt. Und der Wissendste ist Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Wenn ich mich beispielsweise in einer Sura so vertieft habe, und den Tafsir nehme und mir das Wissen aneigne und so weiter und so fort. Und dann kommt eine neue Sura und sie beginnt mit Qaf. Als würde mich das so ein bisschen stoppen. Als würde mich das so ein bisschen runterholen auf den Boden der Tatsachen. Egal wie viel ich hier in einer Sura nachlese und Tafsir nehme und Ahadith nehme und wo wurde es offenbart. Yani ich habe jetzt so viel Wissen, dann komme ich zu einer neuen Sura und sie beginnt mit Alif Lam Mim. Und dann komme ich auf den Boden der Tatsachen und sage, Allahu A'lam, was es bedeutet. Ebenfalls, liebe Geschwister, Wunder im Koran, in Surat Yusuf, in dem es heißt, yani nachdem die Geschwister Yusuf ihn in den Brunnen geworfen haben und dann kam eine Karawane und die haben ihn genommen und dann wollten sie ihn als Diener sozusagen nehmen und dann hat man ihn verführt aufgrund seiner Schönheit und dann hat man sich versucht, über ihn zu werfen und dann hat er versucht, sich zu wehren und dann wollte er flüchten und dann kam der Ehemann dieser Frau an die Tür. Das ist jetzt eine kleine Auswanderung in die arabische Sprache. Der Deutschsprache wird damit wenig anfangen können. Das Wort, was hier benutzt wird, ist Sayyid. Und Sayyid ist Sayyid. Na, das Wort Sayyid bedeutet Ehemann. Bedeutet aber in der uraltägyptischen Sprache, nicht in der damaligen arabischen, mekanischen, yani die Sprache, die damals verbreitet war, sondern in der uralten, yani zu Zeiten von Pharao und so weiter und so fort, zu der uralten ägyptischen Sprache. Sonst benutzt niemand diesen Begriff. As-Sayyid, yani das ist, der Ehemann ist. Si-Sayyid ist yani sozusagen, wie der Sheikh sagt, der Ehemann. In der uralten ägyptischen Sprache. Wenn, wie bitte?
Bis jetzt nicht benutzt.
Nur in der ägyptischen Sprache, ne? Na, dass es in der arabischen Sprache nicht bekannt ist. Ja? Und dann kommt der Prophet Mohammed und er erfindet ein Buch und er erwähnt Worte, die er gar nicht wissen kann. Nee, niemand, dieses Wort ist nicht bekannt. Ja? Wenn ich jetzt beispielsweise mit einem saarländischen Wort komme und dann gehe ich irgendwie, yani der arabischsprachige Raum ist natürlich viel größer, weil es über mehrere Länder hinweg geht, aber wenn ich mit irgendeinem uralten Wort komme oder so, das niemand mehr kennt, und dann ist es in Surat Yusuf erwähnt. Das ist ebenfalls ein Beweis dafür, dass der Prophet mit der Wahrheit gekommen ist. Das nächste Wunder im Koran, yani der Prophet wurde in manchen Stellen, yani, beispielsweise Abasa wa Tawalla, dass der Prophet von Allah subhanahu wa ta'ala auf eine gewisse Art und Weise kritisiert worden ist. In diesen Versen, dem Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kritisiert hat, wer würde ein Buch erfinden, in dem man sich selbst kritisiert? Oder wie es in einem anderen Vers heißt, und wenn du Beigesellung tätigen würdest, so würden deine Taten zugrunde gehen, vernichtet werden deine Taten. Ja, diese Aussage kam an wen? An den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn das ist, liebe Geschwister, man muss sich das immer versuchen, yani gut so vorzustellen, dass man da reinwächst in diese Information. Ja, dass wenn ich ein Buch erfinden würde, dass ich mich da nicht kritisieren würde. Yani wenn ich jetzt der Verfasser eines Buches wäre, würde ich mich nicht kritisieren, sondern ich würde versuchen, mich hervorzuheben, zu loben und so weiter und so fort. Ebenfalls, wenn ich ein Buch verfassen würde, yani wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Buch verfassen würde, in mehr als 25 Stellen wird der Name von Isa alaihi salam erwähnt. Und in gerade mal 4 wird der Name von Mohammed erwähnt. Warum? Es gibt eine Sura, die heißt Maryam. Und es gibt keine Sura, die heißt Khadija oder Aisha. Das sind die Beweise dafür, liebe Geschwister, dass diese Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist. Das ist der Beweis dafür, dass es die... Warum haben wir das alles erwähnt, wenn wir sagen, die Wunder des Koran und so weiter und so fort? Dass wenn man mit den Menschen redet, dass man zum Ursprung zurückkehrt. Dass es einen Erschaffer gibt, der hat uns erschaffen und der hat für uns erschaffen. Und den Vers, den wir erwähnt haben, wir haben gesagt, der Autor hat gesagt, 2 Verse, die ausreichen, um die Existenz eines Schöpfers darzustellen. So hat er den Vers in Surat al-Baqarah erwähnt, Vers 21, wir wiederholen ihn. O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und die Völker vor euch erschaffen hat, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Und der nächste Vers, das ist der Vers, über den wir in 2 Wochen reden werden. Bleibt gespannt, möge Allah azawajal euch segnen. Ah, nein, barakallahu fik. Der Bruder, mashallah, hat mich daran erinnert, die Sprache der Araber früher. Ja, wenn du denkst, dass du heute Arabisch kannst, du bist ein Null. Die waren, yani, was diese Sprache angeht, ja, das waren, das kann man gar nicht so richtig in Worte fassen. Wenn man jetzt sagt, die waren stark in der Sprache, dann bedeutet das für uns, die haben perfekt geredet und perfekt schreiben können und sie haben viele Fremdwörter benutzt, noch mehr als das. Yani sie waren vertieft in der Sprache. Genauso auch diese, diese Beweise, wie wir gesagt haben, Alif Lam Mim und so weiter und so fort, yani hier zeigt, was damit gemeint ist, dass es über jeden Wissenden einen Wissenderen gibt. Liebe Geschwister, die waren, was die Sprache angeht, deswegen, die haben auch wenig, nicht so wie wir, dass sie die Erläuterung von Worte gebraucht haben. Das war deren Sprache. Die waren ja nie, die waren gesunken in der Materie, was die Sprache angeht. Und deswegen hat ihnen Allah subhanahu wa ta'ala gesagt,
تحداهم أن يأتوا له بصورة بمثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون
Das Allah subhanahu wa ta'ala sagt
وإن كنتم في ريب
Wenn ihr wahrlich يعني nicht im Wahrhaftigen seid über das
مما نزلنا على عبدنا
über das was wir auf unseren Diener herabgesandt haben dann kommt فأتوا بصورة من مثله dann kommt mit einer Sure die dieser ähnelt und ruft eure Zeugen oder eure Beihilfer sozusagen bei. Ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gesagt hat, obwohl sie diejenigen waren, die in dieser Sprache so gefestigt waren, waren sie nicht in der Lage, mit einer Sura zu kommen, die einer Sura dem Koran ähnelt. So viel dazu, liebe Geschwister, möge Allah so euch segnen fürs Zuhören. Der nächste Vers, über den wir reden, ist der Vers in Surat al-Insan. Wenn Allah so vorhergeschrieben hat, ihr sagt diese Worte bitte bei Allah für mich und euch und vergeben.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.